Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und manchmal spreche ich Einladungen für Personen aus, die irgendwann schon mal in der mittlerweile fünfjährigen Geschichte von OrkiCool zu Gast waren, wenn ich glaube, sie haben etwas Neues und Spannendes zu erzählen. Und dann heißen diese Folgen hier nicht OrkiCool trifft, sondern OrkiCool trifft wieder. Und genau das ist auch heute der Fall. Denn Jan Klose, mein Gast heute, war schon einmal zu Gast bei OrkiCool trifft, nämlich vor rund 3 Jahren. Damals hat er noch gearbeitet bei Deck 13, das traditionsreiche Unternehmen hier aus Deutschland, über 20 Jahre alt gewesen schon zu diesem Zeitpunkt. Und das hat er mitgegründet und damals war er auch noch Teil des Teams in der obersten Chefetage, befand sich aber auch gleichzeitig schon in einer hochspannenden Phase, denn wiederum einige Jahre davor, 2 Jahre etwa muss es gewesen sein, hatte er das Unternehmen verkauft an Focu und befand sich nun, als wir uns zum ersten Mal vor 3 Jahren gehört haben, in einer Übergangsphase, in der er allmählich aus der ersten Reihe zurücktrat in die 2. und 3. Reihe und die Übergabe an den neuen Leiter dieses Unternehmens vorbereitete. Es war eine hochspannende Phase damals. Wir haben unser Gespräch genutzt, um unter anderem zurückzublicken auf 20 Jahre Deck 13 und das gesamte Portfolio, das in dieser Zeit hinausgesprudelt ist in die Welt. Ich möchte vor allem erinnern an die beiden The Search-Spiele, die ich persönlich mit großer Begeisterung gespielt habe. Leider nie durch, bin zu schlecht für diese Art von Spiel, aber ich finde sie faszinierend. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und jetzt, nochmal 3 Jahre später, 2025, ganz kürzlich haben wir uns zum Gespräch getroffen, gab es eine ganz große Neuerung, eine Veränderung im Leben von Jan Klose, denn er hat nun mittlerweile Deck 13 wie geplant verlassen und sich etwas Neues ausgedacht, was er beruflich so machen möchte und jetzt auch macht, nämlich er gründete einen neuen Indie-Publisher namens Artex. Ein Name, der aber tatsächlich nicht neu ist. Es ist ein Rückgriff auf das allererste Entwicklungsstudio von Jan Klose, unter dem er Ende der 90er bereits Spiele entwickelt hat. Und diesen Namen hat er nun genommen, um ihn umzumodeln zu einem Indie-Publisher. Und nun unterstützt er junge, talentierte Spielestudios auf dem Weg zu ihren Releases mit möglichst viel Erfolg. So. Das ist die Situation. Es hat sich also eine Menge geändert in seinem Leben. Und das nahm ich zum Anlass, ihn hierher einzuladen, mal wieder und zu fragen, Mensch Jan, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir mit dieser Entscheidung schließlich, Deck 13 hinter dir zu lassen? Wie geht's dir mit der Entscheidung, einen Indie-Publisher zu gründen? Wie läuft das Geschäft und wie geht's dir eigentlich so als Mensch zwischen den Zeilen? All das war Thema unseres Gesprächs. Ich habe das sehr genossen. Ich habe Jan Klose noch nie persönlich kennenlernen dürfen. Ich kenne ihn ausschließlich von unseren Podcast-Unterhaltungen. Und nichtsdestotrotz, er ist ein charmanter Typ, es sollte nicht verwundern, aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich so, als hätte ich ihn schon mehrfach persönlich irgendwo mal auf einer Messe oder so getroffen. Aber nein, es ist eine reine Internetbekanntschaft, aber eine, deren Anwesenheit ich immer sehr genieße, wenn wir uns zum Interview oder zum Gespräch treffen. So war es auch dieses Mal. Wir haben lange gesprochen über all diese Themen, die ich schon in den Raum gestellt habe. Bevor es in das Gespräch reingeht, möchte ich ein kleines, großes Dankeschön von Herzen Stapel rollen lassen. Oh Gottes Willen, ich möchte mich bedanken. Ganz kurz an dieser Stelle bei der Community von OrkiCool. Mir ist es ein Anliegen, denn in den letzten Wochen haben mich ohne Anlass tatsächlich eine Reihe von E-Mails erreicht von Hörerinnen und Hörern, die sich bedankt haben für das Programm, das mein Team und ich gemeinsam auf die Beine stellen. Und das ist eine Freude, das nochmal nachlesen zu dürfen in Textform. Und dafür wollte ich mich bedanken. Ich vernehme auch, dass die Steady-Seite, das Abonnement von OrkiCool weiterhin wächst. Es hat mittlerweile einen Höchststand erreicht. Über 1080 Menschen unterstützen OrkiCool finanziell, so viele wie noch nie in der Geschichte dieses Projekts. Das freut mich natürlich auch wahnsinnig. Auch dafür ein ganz großes Dankeschön. Und alle anderen, die neugierig jetzt darauf geworden sind, gucken gerne mal in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr einen Link zur Steady-Seite. Da könnt ihr ein Abonnement abschließen. Für einen Fünfer im Euro seid ihr dabei. Für einen Fünfer im Euro. Mensch, für einen Fünfer im Monat seid ihr dabei und unterstützt nicht nur unabhängigen Spielejournalismus und modernen Spielejournalismus, sondern bekommt außerdem on top Dienstag und Freitag noch extra Folgen, die von meinem Team und mir produziert werden. Und da kann ich euch versprechen, da sind Formate und Perspektiven, die hört ihr sonst nirgends. Das ist moderner Kram, den wir machen. Ich bin da sehr stolz drauf. So. Nun zurück zum anderen modernen Kram, nämlich den Jan Klose jetzt macht bei seinem neuen Unternehmen. Wir sprechen drüber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hatte eben schon gesagt, Orkicool trifft wieder. Wir haben uns schon mal gehört und ich habe nochmal nachgeschaut, wann das war. Und ich bin von meinem Schreibtischstuhl gefallen, weil es viel länger her ist als gedacht. Weißt du es noch, bevor ich es verrate? Kannst du es noch verorten?
Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich würde schätzen, also auf jeden Fall mehrere Jahre her. Ja. Ich würde sogar sagen, vielleicht mehr als 5.
Das tatsächlich nicht ganz. Aber es fühlt sich vielleicht manchmal so an, wenn man dran zurückdenkt. Es war im Mai 2022.
Naja gut, 3 Jahre. Ja, das ist schon viel. Ich wurde öfter mal drauf angesprochen, lustigerweise. Ja? Deswegen ja, hat mich das auch quasi nachträglich gefreut, dass wir das aufgenommen haben. Weil durchaus wohl einige das gehört haben und gesagt haben, jo, habe ich da von dir gehört. Fand ich richtig nett.
Ja. Das ist ja richtig nett. Ja, das war, ich habe auch noch mal reingehört damals. Das ist immer eine große Überwindung, weil man zur eigenen Arbeit ja auch manchmal so ein bisschen schwieriges Verhältnis hat und sich dann denkt, so, oh, das hätte ich ganz anders und besser machen können. Aber es war ein richtig schönes Gespräch. Wir haben damals gemacht so eine Art Audio-Rundgang durch die rund 20-jährige Geschichte bei Deck 13. Die ganze Arbeit, die du da angerichtet hast. Und jetzt, 3 Jahre später, wenn wir quasi in die Gegenwart schauen, hat sich ja ganz offensichtlich was bei dir verändert. Du bist nicht mehr bei Deck 13, sondern hast das Unternehmen verlassen und jetzt eine eigene PR-Firma gegründet. Dazu werden wir noch kommen. Ich dachte mir aber mal zu Beginn, ich frage noch mal hier nach und würde gern von dir wissen, was hat sich denn noch bei dir so in den letzten 3 Jahren, seit wir uns gehört haben, verändert und getan, was man nicht so einfach von außen sehen kann?
Das sind natürlich immer spannende Fragen. Also was sich geändert hat, ist auf jeden Fall, dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich so als nächsten Schritt machen will. Ich glaube, das war wirklich so über die letzte Zeit. Denn als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da war ja Deck 13 schon verkauft an unseren damaligen Publisher Focus Entertainment, heute die Pull-Up-Gruppe in Frankreich. Und das ist natürlich so ein, ja, eigentlich schon ein riesiger einschneidender Moment gewesen. Das war im Sommer 2020, dass das verkauft wurde. Und da überlegt man sich natürlich schon, okay, ich war jetzt hier 20 Jahre dabei, habe das alles aufgebaut mit meinen Kollegen zusammen, mit meinen Mitgründern zusammen, mit dem Team, mit so vielen tollen Entwicklerinnen und Entwicklern. Und jetzt gehört das nicht mehr mir. Und das ist auch sonst, außer mir sind keine Gründer mehr mit an Bord. Was ist jetzt eigentlich das, was ich machen möchte? Und man hat ja dann so ein bisschen so dieses, so einen Weg, so eine Gabelung, wenn man so will, sagen, gut, ich könnte jetzt hier bleiben und gucken, dass wir jetzt nutzen, dass wir in einem größeren Verbund drin sind und schauen, wie weit kann man jetzt ein Deck 13 entwickeln oder auch sich persönlich, so die Frage, bleibt man in der Company oder versucht man vielleicht sogar einen Schritt zu machen, jetzt, keine Ahnung, zu dem französischen Publisher zu gehen und zu sagen, okay, suchen wir doch jemanden, der jetzt sich vielleicht um Deck 13 kümmert, aber wir bleiben dabei und versuchen einfach einen Schritt mehr mitzumachen. Also versucht man da zu gucken, was sind die Wege in dem neuen Konstrukt und wie kann man das vielleicht auch nutzen für einen neuen Schritt? Oder zu sagen, naja, jetzt gehört es jemand anders, jetzt hat man emotional irgendwie mit so der eigenen Gründungsgeschichte abgeschlossen, will man vielleicht nicht mehr an Bord bleiben. Und was man dann macht als Arbeit jeden Tag, ist ja was völlig anderes. Also ob man auf das eine Ziel hin entwickelt oder auf das andere. Denn ich bin immer jemand, ich habe keine Lust, sowas ganz spontan zu machen, so irgendwie Handtuch hinwerfen oder sonst was, sondern eher zu überlegen, okay, wenn man das macht, was sind denn dann die Schritte in die Richtung, sodass es auch irgendwie was Cooles ist, sodass es eben nicht ist, na gut, dann haue ich halt ab, sondern zu sagen, okay, wenn man zum Beispiel nicht mehr da ist, will man die Company darauf vorbereiten. Also ich sag mal, in dem Sinne hat sich sehr viel getan, dass ich überlegt habe, was will ich, wo will ich eigentlich hin, was stelle ich mir so als Zukunft vor, ist es überhaupt Games? Gibt ja auch Leute, die sagen, habe ich jetzt lang genug gemacht, den Quatsch, ich mache jetzt mal was Sinnvolles, das ist mal blöd gesagt, aber also die Gedanken gibt's ja dann auch. Ich meine, ich habe eine Familie, meine Kinder werden größer und man überlegt sich halt auch, was ist denn da das richtige Modell, um jetzt vielleicht auch in der Zeit familiär zu unterstützen und ja, mit den Kindern eine gute Ebene zu haben, dass man die auch sieht und auch sich um deren Bedürfnisse und um deren Aufwachsen kümmern kann. Und da kommt halt viel zusammen, wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe und ja, dann so den einen oder anderen Weg eingeschlagen habe, wie man dann jetzt sieht.
Da würde ich mal ganz kurz mit einer Frage einhaken und ich habe fast Sorge, dass das eine wahnsinnig naive Frage ist und da draußen die Antwort auf diese Frage überall schon zu finden ist und ich sie einfach nicht gefunden habe, aber ich frage jetzt einfach mal, warum hast du eigentlich das Unternehmen verlassen? Also ist das etwas gewesen, was, weiß ich nicht, Teil der Vertragsbedingungen war bei der Übernahme? Hast du selber gesagt, alles klar, jetzt liegt das in anderen Händen, ich möchte wirklich was Neues probieren. Warum bist du da eigentlich weg?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein langer Entscheidungsprozess gewesen. Und ich glaube, der ist auch nicht die ganze Zeit mir wirklich klar gewesen. Ich glaube, es war schon so, dass ich in dem Moment, wo ich die 13 verkauft habe, irgendwie das Gefühl hatte, da habe ich emotional mit einer großen Phase abgeschlossen. Also die große Frage, was will ich eigentlich, ist eigentlich vor dem Verkauf gewesen. Natürlich nicht nur meine alleinige, sondern auch von einigen Mitarbeitern noch dazu. Aber wirklich zu sagen, das, was wir gebaut haben hier, soll das jetzt immer so das eigene bleiben und man fightet sich so durch. Das hat man 20 Jahre gemacht. Und wer 20 Jahre in der Spielebranche unterwegs ist und ein eigenes Unternehmen, ne, noch mit vielen Mitarbeitern hat, weiß, dass das kein so ganz leichter Weg ist. Und da war wirklich so die Frage, okay, will man das jetzt so quasi für immer erstmal gefühlt mitnehmen oder geht man einen anderen Weg und gibt es halt aus den Händen? Und das war eigentlich die größte Entscheidung. Als die gefallen war, da war es für mich tatsächlich so, das ist jetzt halt nicht mehr meine Company so richtig. Und wie wohl fühle ich mich damit, jetzt eigentlich Teil eines großen Unternehmens zu sein? Natürlich auch, ich meine, wenn man immer eigene Entscheidungen treffen konnte, dann jetzt zu sagen, jetzt muss ich mich definitiv als Mitarbeiter mehr unterordnen vielleicht als früher, und als Unternehmer bin ich eigentlich gar nicht mehr gefragt, weil ich natürlich über die Strategie des Unternehmens weiter sprechen kann, beraten kann, wünschen kann, fordern kann, aber ich bin nicht mehr der Geschäftsführer, der frei sagen kann, wisst ihr was, ich glaube, wir sollten mal die Company hier und dahin entwickeln oder wir machen mal Verträge mit den Leuten oder wir arbeiten nicht mehr mit den Leuten zusammen, weil das sich vielleicht nicht allzu gut rausgestellt hat. Alle diese Sachen fallen ja dann weg, und das waren Sachen, die mir schon gefallen haben. Und deswegen war das eigentlich für mich gar nicht mehr so, ich sage mal, emotional schwierig zu sagen, warum will ich jetzt gehen und wenn ja, warum? Und die kurze Antwort wäre tatsächlich, weil ich wieder Dinge machen wollte, die mir viel Spaß gemacht haben, die vielleicht so stark nicht mehr für mich zur Verfügung standen da. Oder aber auch ein anderer Punkt, ich habe einige Dinge halt schon gemacht und schon sehr oft gemacht, dass ich nicht gefühlt habe, dass jetzt für mich ganz persönlich noch so viel Neues direkt sich ergeben würde und man vielleicht einen größeren Schritt machen müsste, damit man eben wieder neue, besondere Sachen erleben, umsetzen, aufbauen kann, wie auch immer. Und das waren, glaube ich, so größere Punkte, die mich dann so Stück für Stück veranlasst haben, dann mir da meine Meinung dann irgendwann zu bilden.
Spannend. Wann tauchte denn dann die jetzige Situation quasi als Option für dich auf? Also zu sagen, okay, ich greife zurück in meine Biografie, ich hole diesen alten Namen Artex wieder raus und mache jetzt einen Indie-Publisher im Grunde auf. Wann gesellte sich denn diese mögliche Option so in diesen Denkprozess rein? War das was von Anfang an im Kopf war und du dir gedacht hast, nee, jetzt warte mal, ich überleg mal noch länger, nicht die erste Idee ist meistens die beste. Wie war das denn?
Also zwischen dem Verlassen von Act 13 und der Gründung von unserem Indie-Publisher Artex lag ziemlich genau ein Jahr. Also das, und ja, so eine Gründung braucht natürlich ein bisschen Zeit. Das heißt, wir haben ein bisschen vorher schon angefangen zu überlegen, wie wir das machen und auch, ob wir das machen wollen. Es war tatsächlich mir nicht klar, was ich so als nächsten Schritt wirklich machen wollte. Also für mich war das Ende meiner Arbeit bei Deck 13 noch nicht verbunden mit der Idee, und das wird das Nächste. Also ich bin eigentlich nicht rausgegangen und gesagt, das mache ich auf. Es war schon eine schöne Idee, über die ich nachgedacht habe, weil es ja einer der Aspekte war, den ich auch bei Deck 13 gemacht habe. Wir haben ja den Indie-Publisher Spotlight bei Deck 13 aufgebaut. Und das heißt, es war eine der zwei Sachen, mit der ich sehr viel beschäftigt war. Einmal die Direction von dem großen Titel, also der letzte jetzt mit Atlas Fallen. Und auf der anderen Seite halt sehr viel Arbeit, Mitarbeit, Richtungsfindung bei dem Indie-Publisher. Und natürlich war das schon im Kopf. Will man sowas aufmachen? Will man aber vielleicht auch, keine Ahnung, ein Entwicklungsstudio aufmachen? Gibt es, Gibt es Wunschprojekte oder Wunschpartner, mit denen man schon immer mal arbeiten wollte, was man jetzt machen will oder so? Und das war aber eigentlich für mich so ein ganz offener Denkprozess, zu sagen, okay, eigentlich, vielleicht war man mal in der Phase, wo man gesagt hat, ja, ich will mehr das machen, aber eine andere, wo man vielleicht gedacht hat, will man das überhaupt? So, dass es für mich wirklich, ja, das Wichtige war zu sagen, okay, hier bin ich jetzt erstmal raus, das habe ich für mich entschieden, aber was das nächste sein soll, habe ich noch nicht entschieden. Da habe ich vielleicht Ideen, da habe ich vielleicht Pläne, aber das ist ganz offen und das war eine ganz verrückte Phase eigentlich, das so im Kopf zu haben, denn wenn man quasi das ganze denkende Arbeitsleben lang eine Company aufgebaut hat, auf einmal morgens da zu sitzen und zu sagen, okay, nee, heute gehe ich nicht zur Arbeit bei Deck 13, sondern eigentlich zu gar keiner Arbeit erstmal, war schon extrem seltsam. Man muss dazu sagen, ich war ja nicht komplett ohne Arbeit, weil ich ja die Arbeit angefangen habe für den Game-Verband, für den Game-Bundesverband. Wir haben ja so ein Hessen-Büro quasi hier aufgebaut mit Claudia Stricker und ich zusammen, vertreten den Game-Verband für Hessen und das war in der Zeit natürlich dann auch was, wo ich einfach mehr Arbeit reingesteckt habe und mehr Dinge versucht habe zum Laufen zu bringen. Das war also nicht so, dass ich dann, weiß nicht, im Café gesessen habe und dachte, was mache ich denn heute? Also habe ich vielleicht ein paar Tage gemacht, aber das war relativ schnell wieder vorbei. Und da gab es ja dann Games-Bezug und Sachen, wo man geplant hat, wo man Leute getroffen hat und so weiter und Sachen vorangetrieben hat, so dass ich nicht völlig da in ein Loch gefallen bin. Abgesehen davon gab es ja noch die Familie, da gab es ja immer mehr zu tun.
Was war denn so, wenn ich fragen darf, in dieser Phase noch so auf Platz 2 oder auch Platz 3 der verlockenden Ideen, was du hättest machen können jetzt mit deinem Leben nach Deck 13?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn ich habe tatsächlich auch überlegt, soll es denn überhaupt was in Richtung Games sein? Oder will ich was völlig anderes machen? Und da ich ja nun auch einen gewissen Erlös aus dem Verkauf von Deck 13 gewonnen hatte, war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne irgendwie auf jeden Fall was machen, wo es darum geht, vielleicht nochmal eine Gehaltsstufe höher zu gehen oder so. Das gibt ja auch durchaus Lebensentwürfe, wo das total Sinn macht oder Spaß macht oder eine tolle Ambition ist. Aber es war jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie groß gelockt hat, zu sagen, also mit der Station jetzt irgendwie, die ich hatte, kann ich mich doch erst toll da und da bewerben und da kann ich doch super einsteigen. Das war komischerweise gar nicht so weit oben, sondern ich habe eher überlegt, ist es vielleicht irgendwas völlig anderes. Ich meine, ich reise total gern, ich bin politisch interessiert, ich mag andere Länder gern. Ist es vielleicht irgendwas, weiß nicht, was vielleicht mehr mit ja gesellschaftlichen, politischen Themen und Problemen zu tun hat? Ich glaube, wenn ich 20 Jahre jünger und ohne Familie gewesen wäre, dann hätte ich direkt ein Hilfsbüro in der Ukraine aufgemacht. Aber das hat sich halt aus anderen Gründen jetzt nicht so ganz ergeben. Aber ich habe tatsächlich schon überlegt, ob man nicht auch völlig andere Wege geht und vielleicht Dinge angeht, die man einfach so wichtig und relevant findet in der Welt. Aber ja, das Leben hat natürlich dann auch realistische Punkte, denen man sich beugen muss. Dadurch ist sowas, habe ich sowas auch nicht wirklich weiter verfolgt. Aber so, wenn du so sagst, was hast du so alles im Kopf und wie viele verschiedene Punkte stellst du vielleicht gegeneinander und machst so ein bisschen so die Plus- und Minuslisten auf, habe ich schon ein bisschen weiter überlegt, was man vielleicht machen könnte.
Ich habe dieses Jahr auf der Gamescom, wie letztes Jahr auch, mit einigen Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, so ein bisschen so zwischen den Terminen und mal so gefragt, na, wie ist denn so die Lage und alles? Und da, das wird dich ja nicht überraschen, zeichnete sich ein ähnliches Bild wie auch letztes Jahr schon. Die Menschen gucken mit einer gewissen Unsicherheit und auch Sorge in der Branche in die Zukunft. Und ich glaube, wenn da jemand denen gesagt hätte, übrigens, ich mache jetzt einen neuen Publisher auf. Ich glaube, da wären viele umgefallen, hätten gesagt, was in diesem Klima? Ich drehe durch. Und da möchte ich nochmal fragen, was hat dir denn so die Zuversicht gegeben von diesem finanziellen Polster, das du ja gerade schon beschrieben hast, abgesehen durch den Verkauf, zu sagen, okay, ich mache das. Gibt es dann noch eine Motivation darunter liegen quasi, dass du sagst, okay, ich möchte das wirklich versuchen und machen, auch wenn, ich sag mal, die Branche gerade an einem Punkt ist, wo es ein gewisses Risiko darstellt, sowas aufzumachen?
Ich glaube tatsächlich, dass dass das Modell eines Indie-Publishers, also wirklich mit kleineren Teams zusammenzuarbeiten, Teams, die sehr besondere Ideen, Visionen haben. Ich glaube, dass es etwas ist, von dem eigentlich noch mehr gebraucht wird. Ich bin da gar nicht der Meinung, dass in so einer schwierigen Phase wie jetzt sowas ganz schön riskant oder unsinnig ist aufzubauen, sondern im Gegenteil, ich glaube, das ist eine Lücke, die wir haben. Und wenn ich mit Entwicklerinnen und Entwicklern spreche, dann haben die tolle Entwicklungsmöglichkeiten eigentlich gerade. Ich meine, wir wissen alle, man kann relativ gut ein Game alleine inzwischen entwickeln. Und wenn man talentiert ist und vielleicht ein kleines Team hat, dann kann man wundervolle Games entwickeln. Manchmal sogar wirklich das erste Projekt, was ich total erstaunlich finde. Aber ich kann sie nicht gut verkaufen und vermarkten. Also ich glaube, ja, Finanzierung ist eine Sache, die ist immer ein Problem. Das ist nicht der Punkt, auf den wir uns konzentrieren, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf die Unterstützung von Teams, die das halbwegs hinbekommen, aber die eben weder Finanzierung noch Personal noch Erfahrung für den Teil des Verkaufs und der Vermarktung haben. Das ist das, was wir übernehmen. Und es gibt tatsächlich auch durch die stärkere Bundesförderung, durch die stärkere Landesförderung, teilweise ganz guten Anschub für Teams, der in den vergangenen Jahren nicht da war. Und den gibt's ja noch. Es gibt ja auch die Bundesförderung. Es gibt gute Projektförderung in vielen, vielen Bundesländern. So dass ich denke, obwohl natürlich die Sorge da ist, wie kriege ich mein Spiel irgendwie gestartet und vom Fleck und so, stehen da viele Teams besser da als in den vergangenen Jahren, weil eben diese Fördermöglichkeiten sich verbessert haben. Und es gibt ja immer mal wieder so Initiativen wie zum Beispiel Press Start, was es jetzt letztens gab, wo dann eben 100 Entwicklerinnen oder Entwickler eine Anschubfinanzierung bekommen von der Bundesregierung quasi. Kulturministerium war das, glaube ich, in dem Fall. Das sind ja tolle Sachen und das merkt man ja im Markt. Da sind auf einmal Leute, die sagen, so, ich kann jetzt was bauen. Aber was sie ja nicht haben ist, aber wie kriege ich das vermarktet? Wie verkaufe ich mehr als eine Unit an meine Freunde damit? Und deswegen, ich glaube, gerade wenn es so viele Unsicherheiten gibt, so viele Hürden gibt und so weiter, ist dieses, komm, wir tun uns zusammen, ihr tut das, was ihr gut könnt, wir tun was, was wir gut können und dadurch haben wir mehr Chancen, ist, glaube ich, ein Modell, was sehr, sehr gut reinpasst gerade in die Zeit. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir nie so genau Gedanken mache, ist das jetzt eine besonders tolle Idee, weil der Markt so und so aussieht. Ja. Meine Gedanken gehen immer mehr in die Richtung, ist es generell eine tolle Idee von meinem Standpunkt und meinem Gefühl aus? Und ich hatte ja auch einiges an Erfahrung mitgebracht jetzt durch das, was wir bei Deck 13 Spotlight gemacht haben. Das heißt, ich wusste zumindest oder weiß zumindest, wie so ein Modell funktionieren kann und wo die Probleme sind, dass so ein Modell funktioniert. Das heißt, es ist auch für mich nichts, wo ich sagen würde, ja Gott, aber wie man das jetzt genau macht, das weiß ich nicht. Und ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich gehe ganz fest davon aus, dass das unter normalen Bedingungen funktioniert. Irgendwo wird es immer Probleme geben, das hat man zur Genüge. Aber ich glaube, das Modell an sich ist ein sehr, sehr gutes Modell. Und ich finde, es könnte ruhig in Deutschland noch 10, 12 weitere Indie-Publisher geben, weil es so viele gute Teams gibt, die Unterstützung brauchen. Ich sehe das eher als eine Marktlücke, wenn man mal so sagen will, anstatt Unsinn, das jetzt aufzumachen.
Wir kommen gleich nochmal zu eurem Portfolio und wen ihr auch schon so an Land gezogen habt und wie ihr da vorgeht. Ich würde nochmal kurz einschieben wollen zu Artex, zu dem Studio, das ihr jetzt quasi wieder aufgemacht habt. Mhm. Das ist ja, ich habe es vorhin schon angedeutet und sicherlich auch in der Anmoderation schon beschrieben, ein Rückgriff auf deine eigene Biografie, auf dein eigenes Portfolio, dein altes Studio. Warum dieser Name und dieser Rückgriff? Ich habe überlegt, zum einen, vielleicht hat das irgendwelche praktischen Gründe, von denen ich keine Ahnung habe, ich weiß nicht, notarielle Anmeldung oder sowas, oder was ich mir aufgeschrieben habe als Gedanken, den ich für mich so festgehalten habe, hat das was, auch was ideell einen Wert für dich hat, weil nach diesem Weggang von Deck 13 dann wieder mit einem Namen zu arbeiten, der mit einem selbst so verwurzelt ist und der einem vielleicht sogar eine Form von Halt gibt, ich weiß es nicht, vielleicht deute ich da auch zu viel rein, liegt das auch bei den Gründen irgendwo verborgen?
Also so viel habe ich da jetzt nicht reingedeutet, aber ich glaube, beide Punkte sind richtig, die du genannt hast. Es war tatsächlich so, ich habe mit meinem Gründungspartner, dem Helge Borgartz, den ich schon sehr, sehr lange kenne, eine Zeit lang überlegt, machen wir das jetzt, wenn wir das machen, wann machen wir das, wie wollen wir das starten? Und wir waren noch so ein bisschen in der Phase, wo wir so hin und her überlegt haben, was wär die beste Art, das zu tun. Und in dieser Phase war es so, dass die werten Kollegen bei Deck 13 ein bisschen aufgeräumt haben, was so alles noch bei ihnen rumgelegen hat, vor allem auch rechtemäßig und so weiter. Und da lag tatsächlich noch die Marke Artex herum, sage ich mal, ungenutzt, die wir einfach mitgenommen hatten, weil wir sie registriert hatten am Anfang von der Deck13-Gründung noch, weil es das Vorgängerunternehmen tatsächlich war. Also zwar nicht direkt als Rechtsvorgänger, aber das, was wir vorher aufgemacht hatten. Und hatten die Marke gesichert und hatten auch noch die Domain irgendwo geparkt. Und dann wurde ich angesprochen, so, jo, da müsste jetzt diese Marke nochmal verlängert werden. Das haben wir eigentlich nicht vor, jetzt das nochmal zu machen. Brauchen wir nicht. Willst du die vielleicht zurückhaben? Und da habe ich dann auf einmal gedacht, what? Was ist denn das jetzt? Ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Genau, auch so ein bisschen aus dem Punkt, will man wieder die Marke haben, mit der man früher schon mal irgendwas gemacht hat an den Namen? Ist das so ein bisschen, ich sag mal, wieder bei Mama einziehen, wenn man das macht, so vom Gefühl? Oder ist das schön, an die Nostalgie anzuknüpfen? Dann habe ich dann den Kollegen Helge gefragt, was hält er davon, von der Idee? Findet er das blöd? Weil mit ihm hat es ja nichts zu tun. Er war damals nicht dabei, wenn man jetzt so eine Marke nehmen würde. Und er meinte sofort, ja, sag mal, ich habe gerade mal gegoogelt, das hat ja eine History, da wurden ja sogar schon Spiele released, das war irgendwie ein toller Anfang, da ist schon was da, lass uns das doch nehmen. Und da hat es irgendwie so Klick gemacht zu sagen, ja komm, dann ist das der Startschuss, dann gehen wir jetzt all in, wir melden alles an, wir nehmen das, wir machen ein kleines Logo-Update vielleicht von 1998, das ist vielleicht outdated inzwischen, gehen alle Schritte jetzt wirklich dann konsequent durch, bis hin zu einem geilen Messestand, zu einer Press-Release, wo eigentlich alles gecovert ist, Website und Büro und wirklich wo alles professionell da ist. Das war wirklich so der Startschuss und auch nochmal die Versicherung hier vom netten Kollegen Helge zu sagen, hier komm, ist doch cool, ich sehe das nur positiv. Und ab dann dachten wir, ja, witzige Story, die wir haben, die können wir doch gut mitnehmen. Und ich finde den Namen immer noch nett. Also Artex soll ja irgendwie ein bisschen so die Fusion aus Kunst und Technik zeigen. Und das ist ja bei Games immer ein großer Punkt, wie eigentlich Technik, Kunst, Gestaltung, Design, das alles zusammenfließt. Deswegen finde ich nach wie vor, ob es jetzt Entwickler oder Publisher ist, den Namen sehr schön und passend und kurz und schlicht. Ich meine, es ist nicht das einzige Unternehmen, was so heißt. Es gibt, glaube ich, 50 auf der Welt oder so.
Ja, es war eine spannende Recherche. Ich war kurz erschrocken, wie viele haben sie denn aufgemacht? Wie viele Tochterunternehmen?
Ja, das ist unser großes, weltumspanntes Firmenkonglomerat. Ja. Der geheime Masterplan, ja.
Wenn der Name nicht schon existiert hätte, kleine Frage am Rande, die mich sehr interessiert, in welche Richtung wäre die Namensfindung gegangen? Hast du da so im Bauch einen Namensentwurf, etwas, was dir wichtig gewesen wäre bei einem Namen? Da gibt's ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe sogar vor einiger Zeit mit einem Entwicklerstudio in dem Fall gesprochen, das heißt Active Fungus Studios aus München. Und die haben mir im Interview erzählt, die haben einfach einen Namensgenerator benutzt. Die haben einfach gemacht, komm hier random und das erste nehmen wir. Was hast du so ein Geschmack, dass das dann gehen würde, wenn du den Namen selber gewählt hättest, also nochmal selber gewählt hättest?
Ich muss sagen, ich habe einen gigantischen Respekt vor Leuten, die einen Namensgenerator nehmen und sich so nennen und sagen, alles klar, cool.
Das ist es.
Weil im Endeffekt, du kannst jeden Namen natürlich schön aufladen mit deiner Geschichte danach. Ja. Deswegen, also ich fände es toll, wenn ich so denken könnte. Ich bin sehr, sehr picky bei so ein paar Sachen, wie bei einem Namen. Und gerade wenn das der Name ist, der nur überall draufdruckt, allen Leuten erzählt und so weiter, dann dreh und wende ich das 400 Mal hin und her und denk mir, passt, das ist es gut, will man wirklich so heißen, was steht dahinter? Wie ist das, wenn man das auf Englisch, Französisch, Deutsch irgendwie sagt? Ist es blöd, wenn man eine deutsche Company ist und heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Great Gamey Productions oder irgendwas und stellt sich immer auf Englisch vor. Ist das toll? Ist das blöd? Wie sieht das aus, wenn es geschrieben ist, wenn es am Anfang von einem Spiel auftaucht? Also ich mache mir viel zu viele Gedanken bei sowas und für mich muss das dann irgendwo einfach klicken und gut klingen und man muss das hören und man muss irgendwie das Gefühl haben, das ist es. Und das hatten wir auch immer mit Spieletiteln oder mit Hauptcharakteren. Also Venetica war ja mal unser Action-Rollenspiel, was wir gemacht haben. Und wir haben ewig gebraucht, erstmal für einen Namen. Wir hatten 90 Namen an eine Bürowand gepinnt. Die haben die ganze Wand in so A4-Blättern, war voll. Und wir haben welche rausgeschmissen und welche angekreuzt. Und es hat ewig gedauert, bis wir einen Namen hatten. Und irgendwann war es halt einer, wo wir gesagt haben, jo, das hört sich gut an, das klickt, das funktioniert. Die Hauptperson, Scarlett, wir haben ewig nach einem Namen gesucht. Und die Marketingabteilung vom Publisher hat gesagt, so, wir locken das jetzt und was ihr jetzt habt, nehmen wir und fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, sorry, wir müssen noch mal ändern. Wir haben eine andere Idee. Und dann haben die gesagt, mein Gott, ja, dann ist das halt die neue Idee. Und dann kam irgendwie, haben wir irgendwo in der Zeitschrift stand, für irgendein Produkt stand irgendwie Scarlett dabei. Und da dachte ich so, Scheiße, das ist doch der Name. Der soll doch snappy und ein bisschen tough sein. Der soll schnittig klingen nach der Klinge irgendwie, die dabei ist. Und trotzdem irgendwie weiblich. Scarlett, es ist kurz. Verdammt, das ist er. Und dann nochmal zum Marketing zurück, haben gesagt, Leute, wir haben jetzt den Namen. Bitte dürfen wir nochmal ändern. Und da haben sie dann grummelig gesagt, mein Gott, aber jetzt ist hoffentlich bitte Schluss. Also ich finde Namensfindung manchmal super, super schwierig und bescheuert, 10-mal drüber nachzudenken. Und das ist ja trotzdem immer 3 Leute, die ankommen und sagen, ja, das ist ja ein blöder Name. Also das hilft ja nicht, dass du dann irgendwie den perfekten Namen gefunden hast, sondern einfach, aber dass man sich irgendwie damit wohlfühlt. Und ich finde, je öfter dieses Wort verwendet wird, desto mehr sollte man es nicht irgendwie finden, irgendwie klemmt es ein bisschen, irgendwie ist es ein bisschen schief. Deswegen, ja, ich bin mehr der Overthinker, was sowas angeht.
Finden ist ein fantastisches Stichwort. Jetzt können wir wieder zurückkehren zu eurem Portfolio und zwar mit der Frage, wie findet ihr denn jetzt die Spiele, bei denen ihr sagt, auf die möchten wir zugehen, wir möchten mal fragen, ob die Interesse an der Zusammenarbeit hätten. Du hast ja schon gesagt, ne, das Bild skizziert, es gibt viele talentierte Teams da draußen, die tolle Spiele in der Hand haben, aber noch nicht richtig wissen oder die Möglichkeiten nicht haben, das zu vermarkten und Werbung dafür zu machen, darauf aufmerksam zu machen. Wie wählt ihr jetzt aus diesem Meer an potenziellen Kooperationspartnerinnen und Partnern aus? Was, vielleicht auch wenn der Leute da draußen gerade zuhören, schon mit der Festplatte unterm Arm und sich fragen, was sagt er jetzt wohl? Was muss man mitbringen, dass ihr Interesse habt?
Das sind eigentlich so 3 Teile. Ich glaube, der erste ist eher technisch zu sehen, ist, was verstehen wir gut, was können wir gut vermarkten und verkaufen und auch vielleicht ein bisschen von der Beratung her unterstützen. Das heißt, es gibt viele Sachen, wo wir sagen, das ist vielleicht ein mega tolles Spiel, aber wir sind nicht der richtige Partner, nicht das richtige Team, um euch da zu helfen, weil wir einfach uns schwer damit tun, sowas zu vermarkten oder weil wir da einfach viel weniger Ahnung haben als von anderen Produkten. Und das betrifft eher so das, was man vielleicht mehr so Core-Game nennt. Also das heißt Spiele, die auf Steam, auf dem PC, auf Switch, PlayStation, Xbox funktionieren, so die klassischen Konsolen, damit kennen wir uns sehr gut aus. Da kennen wir auch haben wir die ganzen Publisher-Kontakte, haben wir die Backend-Erfahrung mit und natürlich auch stärkeren Bezug, wie man sowas vermarktet. Außerdem Bezahlspiele, also Spiele, die einfach einen Preis haben, die man kauft. Also Free-to-Play ist für uns unglaublich schwer zu vermarkten. Mobile ist auch ganz, ganz schwierig. Also da für uns eine Strategie zu finden, ein Mobile-Game so zu vermarkten, dass alle glücklich damit sind, wirklich was verdienen, das können wir nicht so gut. Das heißt, diese Titel, eher so die klassischen, würde man so sagen, glaube ich, so aus unserer Sicht, jetzt deiner und meiner vielleicht, da kennen wir uns sehr, sehr gut mit aus und da können wir sehr viel unterstützen und auch die Zielgruppen ganz gut finden. Also das ist so der eine Aspekt. Was können wir, wo fühlen wir uns wohl, wo können wir auch das meiste anbieten? Dann ist der nächste Punkt tatsächlich, was ist es für ein Inhalt? Also wir suchen nichts, wo man vielleicht denkt, ja, da gibt's schon viele von, ist so ein bisschen auch ein Klon, lassen sich ein paar Copies von verkaufen, weiß man schon, wie es geht, sondern wir suchen eigentlich immer nach was Besonderem. Irgendeine besondere Idee, eine verrückte Idee, eine spezielle Idee muss dabei sein, damit das irgendwie zu uns passt. Das heißt, wir haben auch schon Angebote bekommen von Spielen, die wirklich sehr, sehr stark nach anderen sehr erfolgreichen Spielen aussehen, wo man dann sagt, ja, guck mal, das große Spiel, das hat so viel verkauft, wir haben jetzt nicht so viel investieren müssen hier für unsere, ich sag mal, kreative Copy davon, aber da können wir doch alle gut ein paar Units verkaufen und Geld machen. Das passt nicht zu uns. Also wir wollen nicht irgendwie so ein früher hat man gesagt, Boxenschieber, jetzt sind es keine Boxen mehr, ein Copy-Schieber sein, sondern wir wollen wirklich Spiele, wo wir sagen, die sind besonders, da sind Ideen dahinter, da kann man auch eine schöne Story erzählen. Also das ist so inhaltlich, dass da geht es uns gar nicht so sehr ums Genre. Es geht ein bisschen ums Genre, das wäre so das Dritte, dass wir sagen, wie gut lässt sich das vermarkten? Also wirklich zu sagen, wie viele Leute sind an so einem Produkt interessiert? Was sagen die Konkurrenzprodukte? Was verkaufen die Konkurrenzprodukte so im Schnitt? Das größte Missverständnis ist oft zu sagen, ich mache ein Spiel in dem Genre und das Top-Ding aus dem Genre, das hat 2 Millionen verkauft. Also dann selbst wenn ich nur die Hälfte verkaufe mit meinem, dann habe ich doch hier ganz toll was gemacht. Und wir sagen immer, das Problem ist, das Top-Spiel gibt es schon. Und wenn wir mal die Top 3 irgendwie aus dem Genre rausschneiden, was machen die Durchschnittsprodukte da? Und die sind dann meistens, ich weiß nicht, um das Hundertfache niedriger. Und irgendwo muss man da halt eine Verkaufszahl finden. Das heißt also, der dritte Punkt ist zu sagen, denken wir, dass sich das Ding verkauft? Sieht es aus wie etwas, was besonders ist, was cool ist und trotzdem gibt's eine Zielgruppe? Wir mögen gerne diese Core-Zielgruppen. Vielleicht sieht man das ein bisschen in unserer Auswahl. Ich denke, die Genres sind sehr unterschiedlich von denen, die wir jetzt erstmal gesigned haben. Aber bei allen kann man irgendwie sagen, okay, das ist für die Leute, das ist für die Leute, das ist für die Leute. Und das ist uns halt wichtig, dass wir sagen, wir wissen, für wen das ist. Wir kennen die Plattformen gut, auf denen das rauskommt. Wir haben Ideen, wie wir das verkaufen können. Und das hat sowas, ein gewisses Etwas, eine gewisse Besonderheit, wo wir denken, das zieht bei uns jetzt erstmal. Wir verstehen das und wir glauben, das zieht auch bei anderen Leuten.
Da kommen jetzt ein paar Dinge zusammen, die ich wirklich hochinteressant finde. Ich versuche das mal in eine knackige Frage. Oh, ich merke schon, das wird nicht funktionieren. Ich werde eine Frage mal versuchen.
Wir können ja mehrere Fragen draus machen.
Ich versuche mal, das jetzt alles zusammenzubringen, was ich da gerade im Kopf habe. Also, ich habe jetzt hier Informationen von dir bekommen im Laufe dieses Gesprächs, die zu einer, finde ich, ganz spannenden Möglichkeit führen. Und zwar zum einen, du hast es schon geschildert, ihr habt diesen Publisher aufgemacht, ihr habt eine Bühne errichtet, auf die ihr gerne talentierte Teams stellen wollt, die bestimmte Bedingungen eben erfüllen, um dann eben ihnen diese Sichtbarkeit zu geben, die ja wortwörtlich Gold wert ist und sie zu vermarkten. Und das ist jetzt die eine Sache. Und auf der anderen Seite hast du vorhin gesagt, im Laufe des Gesprächs, du bist ein politisch sehr interessierter Mensch und würdest dich da gerne engagieren. Tust du ja auch schon in Bezug zum Beispiel auf den Gameverband und so weiter. Jetzt frage ich mich, ist das nicht eigentlich die perfekte Grundlage, um als Publisher zumindest auch zu sagen, wir wollen Spiele nach vorne stellen, die explizit politische Inhalte vermitteln, also sogenannte aktivistische Games, so habe ich es hier im Kontext eines anderen Podcasts bei OKCOOL mal genannt, da habe ich mit dem Spieleforscher Thomas Spieß mal über diese Art von Spiele gesprochen, also Spiele, die politische Themen aus der Gegenwart aufgreifen und sie entweder satirisch verarbeiten oder tatsächlich auch ein explizites Ziel verfolgen, wie zum Beispiel Sensibilisierung für Rechtsextremismus und die Unterwanderung der Gesellschaft dadurch. Spiele wie diese gibt es, aber die haben ein wahnsinniges Problem in meiner Beobachtung, ein Publikum zu finden, weil sie selten wirklich sichtbar sind. Sie haben eben selten einen Publisher oder eine Möglichkeit, eine größere Runde zu ziehen. Und da frage ich mich, ist das was dir auch reizvoll erscheinen würde? Nicht unbedingt im Hinblick auf, das kann sich finanziell wahnsinnig lohnen, sondern mehr im Hinblick darauf, du bist ein politisch interessierter und engagierter Mensch und das wären Spiele, die förderungswert wären.
Also erstmal vorneweg, alle Teams mit aktivistischen Spielen sind herzlich eingeladen, bei uns mal zu pitchen oder einfach mal zu sprechen, was man machen könnte, weil wir das natürlich sehr, sehr gerne unterstützen. Es hat natürlich auch ein paar andere Punkte, die man nicht vergessen darf. Einer ist Spiele, denen es explizit um die Vermittlung einer Botschaft vielleicht sogar mehr geht als um das Gameplay, sind oft unglaublich schwer an Gamerinnen und Gamer zu vermarkten. Wenn das Spiel super geiles Gameplay hat und eine starke Tendenz, irgendein Thema nach vorne zu bringen, ist das was anderes, aber es ist viel seltener. Und da wir ja auch gucken müssen, gerade in der Startphase, dass wir erstmal auch eine Finanzierung hinbekommen, denn gerade mit kleinen Teams und kleinen neuen Projekten arbeiten, ist eine sehr unsichere Finanzierung. Niemand kennt die Teams, niemand kennt die Projekte, die Marken, das ist alles frisch und neu und dass man damit gleich den Superhit landet, ist einfach unwahrscheinlich. Wir versuchen das natürlich und irgendwo wird es auch gelingen und hoffentlich bei vielen, aber die Wahrscheinlichkeit spricht erstmal dagegen. Das heißt, wir brauchen erstmal Games, die einfach richtig gute Games sind. sonst werden wir gar nicht starten, sonst werden wir gar nicht irgendwann im Plus landen. Und Games mitzunehmen, sage ich jetzt mal, von denen wir wissen, die werden wir nicht gut verkaufen, aber wir finden das Thema wichtig, ist eine sehr schwierige Sache. Denn eigentlich würde ich sagen, das zählt unter gemeinnütziges Engagement mehr als unter die Förderung eines und Vermarktung eines Games. Wir haben ja, ich sag mal, im allerkleinsten gesehen, haben wir schon den American Cooking Simulator in unserem Programm, der auf recht freundliche und freche Weise die amerikanische, wie soll man sagen, Liebe zu sowohl Fastfood als auch Waffen aufs Korn nimmt, aber in sehr netter Art und Weise, aber könnte schon zu Kontroversen führen unter gewissen Personen. Also das heißt ja auch, man sieht, wir verschließen uns dem Thema gar nicht. Aber wir haben nichts gerade mit erhobenem Zeigefinger oder Holzhammer. Und ich glaube auch tatsächlich, Games sind erstmal dafür da, gute Games zu sein. Und ich bin absolut niemand, der sagen würde, als in der Wirtschaft sollte man sich bitteschön apolitisch verhalten und nur auf die Zahlen gucken. Das finde ich feige und bescheuert. Ja, wenn man eine Meinung hat und wenn man eine Tendenz hat, in der man sich bewegen will, dann sollte man das bitte tun, denn sonst haben wir wirklich nur, weiß nicht, sklavische, hörige Companies, die nur alles dem Profit unterordnen. Und selbst wenn wir klein sind und eine kleine Company sind, die nicht groß jemand interessiert, würden wir das dem zufüttern sozusagen, was wir an anderer Stelle vielleicht kritisieren. Deswegen finde ich schon total wichtig, dass man das unterstützt. Aber wenn es kein gut spielbares Game ist, dann haben wir das, was ich am Anfang sagte, dann sind wir nicht die, die das gut verkaufen können, weil wir nicht verstehen aktuell mit unserem Team, wie man sowas stark und gut verkaufen könnte. Und ich glaube, um ein Spiel gut zu verkaufen, braucht es zuallererst richtig, richtig gute Qualität. Und die Qualität liegt im Gameplay und im Engagement der Gamerinnen und Gamer. Man will das zocken und nicht mehr aufhören, das zu zocken. Und die anderen Sachen müssen danach reinkommen. Wir hatten früher mal das Beispiel von dem Kinofilm Forrest Gump. Da haben wir nämlich mal ein Spiel für die polizeiliche Kriminalprävention entwickelt. Das hatten wir vielleicht in unserem ersten Podcast mal kurz gestreift, könnte ich mir vorstellen.
Ich kann mich nicht erinnern, weil das hätte ich mir gemerkt, glaube ich. Das ist ja abgefahren.
Ja, das war der Vorgänger zu Ankh. Da konnten wir die Engine ein bisschen mit aufbauen in dem Fall. Es war ein Point-and-Click-Adventure. Das war eine europaweite Ausschreibung, ein Game zu entwickeln, beauftragt von der polizeilichen Kriminalprävention für Kinder, wo sie lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Und die Idee war so irgendwie ein Adventure. Und dann haben wir uns mal so ein paar so, ja, wie sagt man, Lernen oder so Spiele angeschaut und waren sehr unbeeindruckt davon, wie dann irgendwie mit Multiple-Choice-Sachen irgendwie Kindern was beigebracht werden soll. Und wir haben gesagt, guck mal, es gibt den Kinofilm Forrest Gump. Der ist auf der einen Ebene ein wahnsinnig spannender und optisch toll gemachter Ritt durch die ganze amerikanische Geschichte in Form oder anhand einer fiktiven Person. Auf einer anderen Ebene aber, es ist ein Film über Behinderung und wie Menschen mit Behinderungen nicht nur in einer Welt zurechtkommen können, sondern sogar tolle Beiträge leisten können zu dem Weltgeschehen. Und das ist aber keine Message, die dieser Film irgendwo mit dem Holzhammer den Leuten irgendwie eintrichtert, sondern er ist subtil drinne und man kann ihn völlig ignorieren und nur diesen wilden Ritt sich anschauen in diesem Film. Und wir dachten, wir machen das auch so mit dem Game und haben dann tatsächlich eine Geschichte entwickelt, wie ein zeitreisender Ritter auf einem Kinderspielplatz landet. Er braucht das Silberpferd, um zurückzukommen, und das ist ein Fahrrad, was die Kinder zusammenbauen müssen, und um die einzelnen Teile zu bekommen, müssen sie Konflikte lösen. Und wenn sie die Konflikte falsch lösen, kriegen sie die Teile nicht und kommen nicht weiter in ihrer Geschichte. Und der Ritter gibt ihnen Tipps und sagt, also ritterlicherweise und ehrenhafterweise würde man das vielleicht so und so lösen. Also wir haben einfach die ganzen Botschaften und alles eingebaut in ein Spiel, was die Kinder einfach spannend und cool fanden. Mhm. Und das, finde ich, ist etwas, womit man viel erfolgreicher ist, als ein Spiel zu entwickeln, was zuallererst die Botschaft ist. Und da wir halt bei Games sind, auch irgendwie ein akzeptables Gameplay mitliefern muss, um es jetzt mal ganz frech zu sagen. Und das würden wir nicht gut können, sowas nach vorne zu bringen. Ich glaube, gut können wäre das andere, zu sagen, okay, ihr habt eine Message, ihr habt eine Idee, ihr habt was Bedeutendes und es macht richtig Spaß, dieses Spiel zu spielen. Mhm. Und das transportiert so eine Botschaft ja auch viel besser, als wenn sich einer mit dem Megafon hinstellt und sagt, ich bin folgender Meinung und ich will, dass ihr auch alle folgender Meinung seid. Also viel schöner natürlich, wenn ich im Spiel was erleben, was erfahren kann, wenn ich das Interaktive nutze, um vielleicht selber solche Entscheidungen treffen zu können, faire, unfaire, gute, böse und sehe, wohin das führt, ohne erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, die Möglichkeiten unserer Kultur, unserer Kunst mit Games sind gigantisch, um sowas gut zu machen. Aber das ist auch eine gigantische Arbeit, so ein Game Design hinzulegen mit einem so schwierigen Thema, dass das gut funktioniert. Und ich glaube, man sieht das an ein paar deutschen Spielen wie The Darkest Files oder so. Es gibt ganz tolle Beispiele, die das machen, die das können. Die sind gut und erfolgreich, die sind toll. Also sowas fänden wir auch super spannend. Und es gibt eben welche, die leider nicht in die Kategorie reinfallen und das nicht erfüllen. Obwohl sie eigentlich total gut gemeint und gut gedacht sind, aber dadurch entfalten sie halt auch nicht die Wirkung, die sie eigentlich entfalten wollen.
Ich finde, das ist ein hochspannendes Thema. Ich habe da, um das nochmal dem hinzuzufügen, eine Beobachtung gemacht in den letzten Jahren, wo ich hier diese Interviews da jeden Sonntag führe, diese Gespräche, dass es immer mal wieder auch Menschen hier am Mikrofon gibt, die sagen, die haben ein echtes Grundinteresse, diese Art von Spiel zu machen, die eben nicht, wie vielleicht Serious Games, auf die du ja auch gerade angespielt hast, die vor 20 Jahren an erster Stelle den Lerninhalt stellen und dann sagen, okay, und dazwischen darfst du mal eine Sonde anklicken, dann dreht die sich oder so. Mit sowas bin ich auch aufgewachsen in der Schule, es war alles ganz furchtbar. Paradebeispiel Adi, das geht in so eine Richtung, wo du wirklich, du rechnest um dein Leben, um am Ende so einen digitalen Cocktail anklicken zu dürfen und dann ist der leer und du denkst, ja, oh nein, jetzt wieder 2 Stunden Bruchrechnen. Naja, solche Dinge, davon ist erstmal so als Grundtendenz in meiner Beobachtung die Branche weitestgehend weg, dass sich durchgesetzt hat, okay, wenn wir Lernspiele in Anführungszeichen machen wollen, muss es auch ein Gameplay sein, das den Leuten Spaß macht. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt in meiner Beobachtung, und zwar, dass es dann Menschen gibt, die sagen, okay, ich habe es begriffen, ich möchte eine wichtige Botschaft in einem Spiel vermitteln, ich weiß aber auch, das Ding soll Spaß machen. Wer kann mir dabei helfen? Und es gibt bisher vor allem nur auf einer Seite eine Infrastruktur, die solche Ideen fördert, aber durch ihre Form die eine bestimmte Richtung bringt. Und da spreche ich von Museen, von Ausstellungen, von Schulen, die mittlerweile schon auf Teams wie zum Beispiel Playing History in Berlin, auf die ich immer wieder verweise, zugehen und sagen, okay, wir haben eine Ausstellung über, weiß ich nicht, die DDR, macht mal ein Spiel dazu. Und die bekommen Spiele hin, die Spaß machen, aber an erster Stelle steht immer noch, weil auch der Auftraggeber eben ein Museum, eine Ausstellung ist, die Vermittlung des konkreten Inhalts. Und diese Infrastruktur, die gibt es hierzulande schon auch viel, und mein Eindruck ist auch, was ich so gespiegelt bekomme, das Interesse von Museen und Ausstellungen wird immer größer, auf diese Weise mit der Spielebranche zusammenzuarbeiten. Was aber auf der anderen Seite fehlt, und deswegen finde ich das so wertvoll, dass du das jetzt in einem Satz schon mal gesagt hast, ich sag mal, Publisher, die noch näher an der klassischen Spielebranche dran sind, die sagen, hey, wenn ihr auch so eine Idee habt zu einem Spiel in der DDR, dann kommt nicht zu einem Museum, sondern kommt doch auch mal zu uns und dann sprechen wir drüber. Und ich glaube, durch so eine Zusammenarbeit zwischen euch und diesem fiktiven Entwicklerteam würde dieses Spiel über die DDR einen neuen Schwerpunkt bekommen. Es würde vielleicht mehr in die Richtung eines Gameplay-Spiels gehen und mehr in die Richtung eines Spiels, das auch Core-Gamerinnen und Gamer, was auch immer das bedeuten soll, spielen soll. Also mit anderen Worten, die eine Art von Infrastruktur gibt es und das ist ganz fantastisch, aber ich vermisste in der Vergangenheit immer noch diese andere Seite, die jetzt vielleicht von euch unter anderem auch vertreten werden könnte, also ein klassischer Publisher auf eine Weise, der sagt, hey, wir wollen solchen Spielen auch eine Bühne geben und wir gucken, dass das Ding auch Spaß macht und erhält, dass das Gameplay ausformuliert ist, und deswegen finde ich das super wertvoll, dass du schon mal diesen Satz gesagt hast, wenn ihr Ideen da draußen habt oder schon Konzepte und Prototypen, kommt doch auch mal auf uns zu.
Genau, also total gerne. Ich würde es gerne noch ein bisschen konkretisieren. Also ich glaube, eine Idee alleine reicht nicht. Ich glaube, du brauchst wirklich einen richtig gut spielbaren Kern. Und ich glaube, du brauchst wirklich wenn deine Idee ist, ich habe ich will was kommunizieren. Ich will eine Message rüberbringen. Jetzt brauche ich nur noch das Spiel dazu, mal ganz frech gesagt. Dann glaube ich, ist es der falsche Ansatz. Denn ein richtig gutes Spiel lebt meiner Meinung nach von perfektem Game Design, von einem super Core Loop, von Erfahrung oder super Talent, am besten beiden zusammen, um so einen Kern, um so einen Funken hinzubekommen. Ich glaube, wenn du startest mit, ich würde gerne eine Message rüberbringen, wie mache ich das am besten? ist es sehr schwer oder sehr unwahrscheinlich, dass da ein richtig gutes Game draus wird. Andererseits, wenn du begeisterter Games-Entwickler, Entwicklerin bist und sagst, ja, meine Games schön und gut, aber ich will die jetzt aufladen mit dem, was mir was bedeutet, mit der Message, die ich kommunizieren will. Und recht gesagt andersrum, wie kriege ich das besonders gut hin? Wie kriege ich jetzt meine Message in das Gameplay, was ich liebe und entwickeln kann? Ich glaube, das sind die Spiele, die viel eher erfolgreich sein werden, weil ich glaube, dass einfach wirklich gutes Game Design erfordert viel, viel, viel Talent, Wissen, Zeit, Erfahrung. Und das ist auch wirklich das, nach dem wir suchen, zu gucken, okay, wo gibt es das? Wie können wir da unterstützen? Deswegen glaube ich tatsächlich, es ist schwierig, auch hier selbst jemanden wie uns zu finden, sage ich mal ganz frech und böse, wenn man noch nicht das eine Ding hat, was richtig klickt. Beraten können wir gerne. Das heißt, wer auch immer eine Idee hat und eben sagt, puh, wie komme ich da weiter, dann machen wir das super gerne. Und das kann ja auch sein, dass es einfach auf einer Seite irgendwo tolle Game Designer gibt, die sagen, ja, wir machen hier so unser Ding. Manchmal fehlt uns aber irgendwie so der Funke. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich habe hier ganz viel Funken, aber wie komme ich jetzt zu einem Game? Wenn man solche Leute zusammenbringt und guckt, was aus so einer Kooperation oder dann vielleicht auch ein Team, was sich daraus formt, was sich daraus ergeben kann, das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Das müssen wir dann nicht mal publishen. Da freuen wir uns schon, wenn wir sehen, dass wir Leute unterstützt haben, dabei sich zu finden und was gemeinsam zu tun. Und daraus wird was, daraus entwickelt sich was. Das ist ja auch schon toll. Aber um wirklich im klassischen Spielemarkt, in dem wir uns nun mal befinden, wie ich anfangs gesagt hatte, ein Spiel hinzubekommen, was ausreichend viele Leute kaufen, das muss sich einfach richtig geil spielen. Das ist erstmal Nummer eins. Wenn es sich nur richtig geil spielt, ohne tollen Subtext, wird es wahrscheinlich auch weniger erfolgreich sein als andere Spiele, die sowas mitbringen. Von daher, je mehr man was Persönliches mit reinbringt, eine Message, eine Richtung, irgendwas, desto besser kann das natürlich auch für ein Spiel sein, damit es sich einfach abhebt und damit es auch angenommen wird. Mhm.
Du hast jetzt schon mehrfach auch gesagt, die Suche nach Teams, wie sieht die eigentlich aus? Kleine Frage mal am Rande, ihr seid ja auch schon mehrfach fündig geworden, die Konsolenversion von Kraylon werdet ihr betreuen, das neue Projekt von dem neuen Studio Pithead Studio, ehemalig Piranha Bytes, in Teilen zumindest. Ihr habt für euch schon eingesagt, was ich ganz besonders auch toll finde, Blob the Klecks, ein wundervolles Projekt, beim DCP 2025 ausgezeichnet in der Nachwuchspreiskategorie bester Prototyp und dann noch einige andere. Wie findet ihr die? Ich weiß noch, Michael Host quasi, dein ehemaliger Kollege, der bei Deck 13 das Spotlight-Programm fährt, der war auch hier schon mal zu Gast und er hat erzählt, mitunter geht er einfach auf Reddit und guckt in den Games-Subreddit, wenn Leute ihre Spiele vorstellen und sagen, hey, das sieht cool aus, dem schreibe ich mal. Wie macht ihr das?
Ja, also mit dem Herrn Hoss bin ich da nicht ganz uneins. Wir haben ja wirklich sehr lange gemeinsam auch Spotlight aufgebaut und er macht das super. Wir machen das eigentlich auch so, dass wir sind einfach überall. Also das heißt, wir gucken. Wir sind auch physisch viel präsent. Das heißt, auf der Gamescom haben wir unglaublich viele Pitches gemacht und angehört. Auch im Vorlauf dazu. Also die erste Pressemeldung, die wir 4 Wochen vor der Gamescom rausgehauen haben, die war ja mit dem Ziel, schau mal, wir haben alles am Start. Du triffst uns auf der Gamescom. Wir haben wir haben schon Teams und wir legen jetzt richtig los. Und hier kannst dich bewerben über die Webseite. Ich dachte, dass über die Webseite erstmal ein bisschen Spam reinkommen wird und vielleicht Grafik-Outsourcer, die sagen, hey, wollt ihr nicht Grafik von uns kaufen? Aber es kamen so viele und so relevante Bewerbungen da rein, das war total erstaunlich. Also wir waren erstmal völlig überwältigt von dieser ersten Welle und wir haben immer noch 2, 3, die wir noch am Abarbeiten sind, obwohl jetzt November ist.
Und sind das, wenn ich kurz zwischendrin fragen darf, aus Neugier, sind das dann eher jüngere Teams oder ist das ganz bunt gemischt?
Es sind schon meistens jüngere Teams, das ist ja auch unsere Ausrichtung. Ja. Also wir haben ja gesagt, wir arbeiten mit Startup-Teams vor allem zusammen, wir arbeiten mit jüngeren, mit Indie-Teams zusammen. Da wir dort halt auch noch am meisten reingeben können, was auch Erfahrungsweitergabe angeht und was einfach Tipps angeht und Unterstützung angeht. Aber wir haben durchaus auch Leute, die einfach vielleicht kleine Teams sind und vielleicht schon sehr, sehr viel Branchenerfahrung haben, aber was Neues starten wollen und dann sagen, ja, wir wissen viel, wir können unseren Teil, aber wir wissen auch, was wir nicht können oder was wir in kleinen Team nicht erreichen können. Wir brauchen einen guten Partner und da hätten wir halt auch gerne Leute, die jetzt nicht irgendwie eine Überraschungsbox sind, sondern von denen man schon mal was gehört hat oder mit denen, die man schon mal irgendwo getroffen hat in der längeren Zeit in der Branche und das hört sich sympathisch an, vielleicht machen wir mal was gemeinsam. Sowas ist auch dabei, aber es sind wirklich also eher kleinere Teams, das ist ja auch genau unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen eigentlich im Moment mit Startups zusammenarbeiten, wir wollen erste Projekte unterstützen und auch einfach kleine Projekte unterstützen, weil es einfach am besten zu unserem Modus passt. Aber in der Zukunft kann sich das natürlich ändern. Aber ja, also die sind maßgeblich dabei, aber es ist schon auch eine sehr bunte Mischung. Auch natürlich nicht nur Deutschland, auch international einige Sachen dabei. Gibt es immer wieder spannende Sachen in Europa oder auch außerhalb von Europa. Und generell gucken wir einfach, was gibt's für Announcements, was steht in sozialen Medien, was ist in irgendwelchen Indie-Channels, wo einer mal begeistert vom neuen Game schreibt. Manchmal vielleicht tatsächlich auch, wenn man sagt, wow, das sieht nach einem tollen Spiel aus, was wir gut verstehen, aber da gibt's sehr wenig soziale Interaktionen mit, keine Likes oder sowas, verstehen wir gar nicht. Und dann einfach mal kontaktieren, nachfragen, gucken, was sind die Erfahrungen und wenn dann zum Beispiel rauskommt, jo, das Spiel ist eigentlich super interessant, aber die Person ist einfach nicht in der Lage, die Leute richtig anzusprechen, wir denken, wir sind das schon, dann sprechen wir gerne weiter und sagen, guck mal, die und die Sachen könnten wir eben übernehmen. Und sowas findet man ganz gut auf Social Media Kanälen, wo man dann doch so ein bisschen mit der Erfahrung sagen kann, boah, das sieht toll aus, aber das scheint mir völlig unterm Radar hier zu fliegen. Wäre das nicht genau was, wo unser Einsatz sich richtig lohnen würde für alle.
Mhm. Erfahrung ist auch noch ein gutes Stichwort jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung in den letzten, muss man ja sagen, Jahrzehnten sammeln können in der Branche. Mhm. Gleichzeitig bist du ja auch in der Branche, sage ich mal, beruflich aufgewachsen, als die noch ganz anders aussah als heute. Und damit spiele ich an auf neue Kanäle, die mittlerweile ja auch nicht mehr neu sind, mit denen Studios oder eben auch PR-Firmen aufmerksam machen können auf ihre Spiele, Social Media, TikTok, Instagram, Reels und all diesen Kram. Das waren ja Dinge, die waren vor einigen Jahren noch gar kein Thema und mittlerweile scheint es, was zumindest Reichweite angeht, das sehr viel wichtiger zu sein als klassische Pressearbeit und einer Redaktion zu sagen, hallo, wir haben hier einen Key, wollt ihr da mal eine Preview schreiben oder sowas. Hast du da jemals Hand aufs Herz, während du dieses Studio eingerichtet hast, euer Indie-Studio, Indie-Publisher-Studio, hast du dir jemals gedacht, oh je, hoffentlich bin ich nicht out of touch mit quasi der modernen Branche. Weißt du, was ich meine? Dieses so, hoffentlich steige ich da auch durch, was die hier alle machen. Und das meine ich gar nicht doof, sondern ich bin, glaube ich, etwas jünger als du. Und auch ich sitze vor TikTok und denke mir manchmal, okay, ich kenne nicht alle Knöpfe, ich versuche einfach mal.
Also eigentlich nicht, weil wir haben ja wirklich vor fast 10 Jahren inzwischen bei Deck 13 den Publishing-Zweig Spotlight aufgemacht. Mhm. Und dann sind wir ja mitgewachsen mit der Sache im Grunde. Also das heißt, da haben wir das ja alles schon machen müssen und haben gemerkt, wie auch Sachen viel relevanter werden. Also als wir bei Spotlight die ersten Titel geholt haben und auch beworben haben, da bin ich tatsächlich noch mit dem Titel persönlich auf Pressetour nach München und in andere Städte gefahren und habe Redaktionen da das Ding vorgezockt, so wie man es früher mal gemacht hat. Das gibt's so eigentlich gar nicht mehr. Ja. Aber das haben wir ja die ganze Zeit mitentwickelt. Ja. Und wir haben ja die ganze Zeit versucht, die richtigen Strategien zu finden. Und dann natürlich auch teilweise Personal eingestellt, die sich dann wirklich mehr um PR-Marketing, Social Media gekümmert haben. Teilweise geguckt, was haben die Teams schon selber auf die Beine gestellt? Wie kann man das einfach noch verstärken und vergrößern? Also ich denke, da gibt's jetzt nicht den Punkt, dass man da vor was völlig Neuem steht. Aber ich glaube, wie bei jeder Sache, die man neu anfängt, betrachtet man es nochmal neu, sagt, okay, das habe ich da im letzten Job so und so gemacht. Jetzt suchen wir gerade ein bisschen nach anderen Teams. Wir haben eine andere Ausrichtung. Wir sind auch teilweise andere Leute. Wie machen wir es denn jetzt? Mhm. Und das ist ein guter Zeitpunkt, finde ich, nochmal zu sagen, sind die Sachen eigentlich gerade gut und zeitgemäß? Sollte man vielleicht mehr darauf gehen? Und selbst die haben sich ja nicht nur in den letzten 20 Jahren verändert, sondern die haben sich ja in den letzten 2-3 Jahren auch mal geändert. Wenn man einfach Twitter nimmt, was zu X geworden ist und eine ja sehr, sehr gefährliche Schlagseite bekommen hat und auch vom Publikum her völlig anders bespielt wird inzwischen. Also das war immer eine hervorragende Plattform, um Sachen zu vermarkten. Und im Moment ist es eine Plattform, die ist eigentlich kein X, sondern ein Fragezeichen. Und das macht es halt super schwer, wenn so eine Plattform, die eigentlich gut funktioniert, in Teilen wegbricht und man überlegt, wo geht man dann hin oder wie handhabt man das? Sowas wie Facebook war eine Zeit lang extrem erfolgreich für Games und ist jetzt nur noch auch von einem sehr speziellen Publikum täglich in Benutzung. Passt das auf die Games? Passt das nicht auf die Games? Und was wir sagen, was wir eigentlich machen müssen, ist, wir müssen eigentlich für jedes Game gucken, wen interessiert das wirklich? Wer sind die Abnehmer, die hoffentlichen, die potenziellen? Und wo sind die? Und eigentlich gucken wir jetzt immer, wo die sich aufhalten. Und da gehen wir dann auch hin. Und da versuchen wir, die dann zu finden und anzusprechen und möglichst viele zu nehmen und zu schütteln und ihnen zu zeigen, dass für sie ein tolles Spiel wartet. Und das ist halt ein ganz Reverse-Ansatz zu dem, und dann haben wir ein Marketingbudget von x-tausend Euro, damit kaufen wir hier eine Anzeige und da ein Website-Takeover und dann wird es schon jemand sehen. Es verpufft alles inzwischen, es hilft gar nichts mehr, sondern man muss wirklich genau andersrum hingehen und sagen, wo sind die Leute, dann gehen wir da auch hin. Vielleicht ist es ein Reddit und Subreddit, vielleicht ist es Instagram, vielleicht ist es TikTok, Facebook, Twitter, X, Blue Sky, was auch immer, YouTube, da müssen wir dann hingehen und da müssen wir schauen, wie wir mit den Leuten connecten.
Hochspannend. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage, die ist aus Neugier gestellt. Ich finde, wir sind jetzt so zum Ende des Jahres, wenn wir uns treffen. Es wird alles so langsam so mummelig. Menschen beginnen langsam ihre PCs runterzufahren und sich bereit zu machen für die Ferien. Bisschen Zeit ist noch, aber es wird früher dunkler und so weiter und so fort. Mich interessiert jetzt noch brennend zum Schluss dieses Jahr. Was sind denn noch so, was ist denn so diese eine große Baustelle, das eine große Ding ganz oben auf deinem Schreibtisch liegend, worum du dich gerade noch kümmern musst?
Mehrere. Also wir versuchen tatsächlich noch einen Schritt weiter zu kommen, was in Hessen so die Games-Förderung angeht. Ja, da sind wir in Hessen leider ein bisschen hinterher, was andere Bundesländer angeht. Und wir gucken, ob wir da noch ein bisschen so die Umstände verbessern können. Wir haben es ja geschafft, zwei Games-Hubs mal in Frankfurt und in Darmstadt zu gründen. In diesem Gründerzentrum sitze ich auch selbst hier mit Artex, mit der Gründung, also voll involved. Und natürlich als Vertreter dem Game Verband in Hessen. Aber wir versuchen noch so ein paar andere Sachen hinzubekommen gerade und das wird noch dauern bis Ende des Jahres tatsächlich. Dann haben wir noch den Deutschen Entwicklerpreis. Das ist auch immer noch mal eine super Gelegenheit, Leute zu treffen, über Sachen zu sprechen und bisschen, wie du sagst, in Weihnachtsfeierstimmung zu kommen vielleicht auch. Also das wird für mich persönlich noch mal jetzt eine Veranstaltung, wo ich mich sehr darauf freue. Ja, und ansonsten, ich meine, wie du schon gesagt hast, wir haben einige Projekte, an denen wir jetzt schon arbeiten. Und so mal ganz grob gesagt, wir haben viel versprochen, wir haben ein bisschen Lärm gemacht, wir haben Teams, die jetzt mit uns zusammenarbeiten. Jetzt müssen wir liefern, jetzt kommt das Handwerk, jetzt müssen wir loslegen, die Spiele bewerben und alles, was ich hier so fröhlich erzählt habe in dem Gespräch, dann auch mal in echt umsetzen, sodass die Leute sagen, ja cool, das hat auch geklappt bei dem Spiel. Und nicht, ja, schön, ihr habt uns so viel versprochen und jetzt sieht's doch irgendwie mau aus. Und das ist eine riesen Arbeit, die wir dieses Jahr auch noch richtig anrollen.
Fantastisch. Ich finde es alles sehr spannend und aufregend, das mitverfolgen zu können, auch deinen Weg mitverfolgen zu können. Wie gesagt, vor 3 Jahren das erste hören, jetzt wieder ein Update. Ich bin sehr gespannt, was in 3 Jahren spätestens dann passiert ist, wenn wir zurückblicken auf den Zeitraum, der mittlerweile an uns vorbeigerollt ist.
Toll. Ich bin auch sehr gespannt. Mal sehen, wie wir dann bewerten, was in der Zwischenzeit passiert ist.
Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen. Ich beobachte das von der Seitenlinie aus und danke dir sehr für deine Zeit und dieses schöne Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war mein Gespräch mit Jan Klose, mein Wiederhören mit ihm. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Fühlt euch herzlich eingeladen, über eine Sternchenbewertung nachzudenken bei Apple Podcasts, Spotify oder Co. Das bedeutet für euch einen Arbeitsaufwand von wenigen Minuten, wenn es überhaupt so viel ist. Aber für den Podcast ist das ein wahnsinniger Gewinn, weil dann andere Menschen aufmerksam werden können auf dieses wunderbare Angebot. Ansonsten auch nochmal der Hinweis zum Steady-Angebot über die Folgenbeschreibung. Da ist ein schöner Link verpackt. Und ansonsten Passt auf euch auf. Wir hören uns ganz bald wieder im Orki-Cool-Land. Brodeln ein paar schöne neue Ideen. Ich bin ganz gespannt, euch die bald präsentieren zu dürfen. Bis dahin, adieu und baba. Tschüss.